ein letzter Punkt, nämlich die angekündigten prinzipiellen Bemerkungen zur Gerechtigkeit und ihrer Herkunft aus dem Recht einer Tauschgesellschaft. Die Vorstellung, die ich zu Beginn aufgerufen habe, besagt ja im Kern, Gerechtigkeit heißt, alle am selben Maßstab messen. Gleichbehandlung gilt als Gütesiegel. Zunächst ein noch logischer Einwand. Gleichbehandeln ist überhaupt nicht dasselbe wie gut behandeln. Man kann auch alle einen Kopf kürzer machen. Das ist auch gleichbehandelt. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Der Wohlklang, gleichbehandeln ist gut, der ist durch den Begriff gar nicht gedeckt. Gleichbehandeln ist nicht dasselbe wie gut behandeln. Der Marx hat so darauf hingewiesen, wer es mal nachlesen mag, soll in die Kritik des Gothaer Programms gucken, MEW 19, da steht das drin. Der Marx hat gemeint, Gleichbehandlung ist immer auch Ungleichbehandlung. Die damaligen Sozialisten, die haben im Gothaer Programm eine Forderung ausgeschmückt, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Das hat der Marx gelesen und hat sich darüber geärgert und ihnen einen Brandbrief geschrieben und hat diese Forderung in Grund und Boden niedergemacht. Ich lese euch mal einen kleinen Passus vor aus dieser Kritik. Also es geht um diese Forderung, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Das Recht der Produzenten ist ihren Arbeitslieferungen proportionell. Die Gleichheit besteht darin, dass an gleichem Maßstab der Arbeit gemessen wird. Der eine ist aber physisch oder geistig dem anderen überlegen, liefert also in derselben Zeit mehr Arbeit oder kann während mehr Zeit arbeiten. Das Recht kann seiner Natur nach nur in Anwendung von gleichem Maßstab bestehen. Aber die ungleichen Individuen, und sie wären nicht verschiedene Individuen, wenn sie nicht ungleiche wären, sind nur an gleichem Maßstab messbar, soweit man sie unter einen gleichen Gesichtspunkt bringt, also von allem anderen absieht. Vielleicht kommt einem die Sprache etwas altertümlich vor und es ist ja vielleicht auch nicht beim Zuhören, wenn ich das verlese, nachvollziehbar, so ohne weiteres. Aber was der Gedanke im Kern ist, ist sehr leicht nachvollziehbar. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sagt Marx. Diese Gleichbehandlung, die da eingeklagt wird, die ist immer zugleich Ungleichbehandlung. Denn für den Kleinen und Schwachen ist dieselbe Leistung viel anstrengender, mühseliger als für den großen Starken. Wenn ich aber den Ertrag, den ich ihm gebe, an der Leistung bemesse, dann habe ich etwas sehr Ungleiches gleich entgolten. Anderer Gesichtspunkt, der da vorkommt. Es gibt Singles, die arbeiten für sich und ihren Hausstand. Es gibt Familienväter mit Kind. Wenn jetzt ein Familienvater für seine Arbeit den gleichen Ertrag erzielt wie der Alleinstehende, dann ist dieser gleiche Ertrag für die Lebensführung beider etwas sehr Ungleiches. Der eine zehrt ihn für sich auf, der andere muss noch andere hungrige Mäuler damit durchbringen. Darauf wollte Marx hinweisen und sagen, das kommt daher, dass Gleichbehandlung eine Abstraktion vom Individuum ist. Wenn ich Gleichbehandlung fordere, dann muss ich einen Gesichtspunkt sagen, unter dem ich Individuen als Gleiche ansehe. Denn von Haus aus, schaut euch um, sind sie ungleich. Nach Form und Farbe, Größe, Gewicht, auch nach ihrer beruflichen Tätigkeit. Ungleich, in jeder Hinsicht ungleich. Sie überhaupt als Gleiche zu behandeln, verlangt, einen Gesichtspunkt herauszugreifen, unter dem ich sie gleich sehe und von allem anderen abzusehen. In diesem Fall ist der Gesichtspunkt, ich betrachte alle Individuen als Leistungsverausgabungsmaschinen. Ich betrachte nur das, wie viel Leistung bringt eine Stunde dieses Individuums hervor. Das soll der Maßstab der Gleichbehandlung sein und dieser Leistung ordne ich dann den gleichen Geldbetrag zu, wie es die Forderung verlangt. Aber das ist eine Abstraktion von allen anderen Bestimmungen des Individuums und ich habe sie aufgezeigt. Für den Kleinen ist derselbe Ertrag die Bezahlung für eine viel größere Mühsal, die ihn die Arbeit kostet. Für den Kinderreichen viel weniger tauglich. Sodass man an diesen Bemerkungen sehen könnte, das Einfordern der Gerechtigkeit, der Gleichbehandlung, das ist einfach kein vernünftiges Mittel des Interesses. Gleichbehandlung ist nicht nur immer gleich Ungleichbehandlung, sie ist einfach kein vernünftiges Mittel des Interesses. Wollen wir uns wirklich zum Knecht dieser Kategorie machen, Gleichbehandlung, und Alte, Kinder, Kranke kriegen nichts zu essen, weil sie nicht leisten? Da will man doch lieber das Interesse bedienen, statt sich diesen Maßstab zu eigen machen. Anderes Beispiel, wo man das greifen kann, dass Gleichbehandlung kein taugliches Mittel des Interesses ist. Die Schule. Da treten Kinder mit sehr ungleichen Voraussetzungen in ihrem Wissensbestand an. Je nach Elternhaus. Manche kommen von Zahnarztfamilien, andere mehr aus Hartz-IV-Familien. Die schulische Gleichbehandlung, allen in derselben Zeit dasselbe Pensum aufzuerlegen, führt notwendig dazu, dass manche mehr kapieren, andere weniger kapieren. Und wenn das benotet wird, hat man die guten Noten neben den schlechten Noten stehen. Wenn man wirklich möchte, dass alle Menschen das Wissen gleichermaßen erwerben, das eine Gesellschaft zu bieten hat, und diese Menschen treten mit unterschiedlichen Voraussetzungen an, nach sozialer Herkunft, vielleicht auch nach Auffassungsgabe, dann wäre Ungleichbehandlung der passende Modus. Dann müsste man denen, die langsamer sind, die weniger Voraussetzungen bieten, die mehr Schwierigkeiten haben, mehr Zeit und Raum einräumen als den anderen. Das sollte meinen Gedanken unterstützen, dass Gleichbehandlung, Gerechtigkeit kein vernünftiges Mittel des Interesses ist. Und daraus möchte ich jetzt einen Schluss ziehen. Die Festigkeit dieser Idee, Gerechtigkeit sei etwas Taugliches fürs Interesse, das muss woanders herkommen, eine andere Quelle haben, als dass Leute sich hingesetzt hätten und gemeint hätten, so organisieren wir unser Leben am besten. Alte und Kranke kriegen nichts, die leisten ja auch nichts. Dass die Idee im Umlauf ist, hat andere Quellen. Die Leute haben Gleichbehandlung nämlich nicht gewählt, sondern sie unterliegen einer. Sie unterliegen einer wirklich in dieser Gesellschaft. Und zwar einer Gleichbehandlung durch den Staat und das Recht, das er setzt. Das Recht macht ernst damit, alle Menschen gleich zu behandeln. Und zwar an einem Maßstab. Am Maßstab, den der Staat selber definiert. Am Recht. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und die elementaren Grundbausteine dieser Gleichbehandlung sind auf der einen Seite die Anerkennung der Person. Jeder ist bei uns in dieser Gesellschaft als freier Wille anerkannt. Da gibt es nicht mehr, wie in früheren Epochen, Leibeigene, die einem anderen gehören. Jede Person ist frei, darf sich um ihren Erfolg und Einkommen mühen, muss es aber auch, denn gesellschaftlich organisiert wird die Produktion und Ernährung bei uns nicht. Das ist der eine Maßstab, Und der andere, was einer hat oder nicht hat, das ist als Eigentum geschützt. Auch darin sind die Menschen gleich. Alles, was einer hat oder nicht hat, ist ihm zur ausschließlichen Verfügung gesichert. Als Eigentum eben. Für die Zuteilung von Eigentum, damit jeder etwas hat, von dem er leben kann oder mit dem er wirtschaften kann, dafür ist der Staat nicht tätig. Er garantiert das Eigentum, das die Leute haben. Und schon mit diesen beiden Grundbausteinen der rechtlichen Gleichbehandlung kommt der Kern eines Erpressungsverhältnisses zum Vorschein. Die, die Eigentum haben, das sie nicht aufzehren müssen, Eigentum an Fabrikanlagen, an Produktionsmitteln, die können die, die Eigentum nicht besitzen, von dem sich leben ließe oder mit dem sich die Lebensmittel herstellen ließen, die können sie einkaufen gegen ein Äquivalent namens Geld, um ihr Eigentum vermehren zu lassen. So ist das. Ein Erpressungsverhältnis kommt in Gang, wo die Eigentümer von Produktionsmitteln die davon Ausgeschlossenen einkaufen, um den Reichtum mehren zu lassen. Diese Gleichbehandlung setzt der Staat in Kraft. Mit Siegern und Verlierern wird gerechnet. Reiche und Arme sind notwendiges Resultat und der Staat treibt einen großen Aufwand rechtlicher, aber auch sozialpolitischer Art, um die Ergebnisse dieses Gegensatzes zu bewirtschaften. Und der Zweck dieser Gleichbehandlung vom Standpunkt des Staates ist glasklar. Der will das Zusammenwirken der gegensätzlichen Figuren und Eigentümer in seiner Gesellschaft erzwingen, damit ein Wachstum herauskommt, an dem ja auch er sich bedient für seinen Herrschaftsapparat. Und alles, was diesem Zweck dient, diesem Zweck, für den das Recht gesetzt ist, das ist gerecht, wird diesem in dieser Gesellschaft gültigen Maßstab gerecht. Dieses Recht, das ein Staat macht und das wirklich für alle gleichermaßen gilt, das haben die Leute sich nicht ausgesucht, aber sie unterliegen diesem Recht und sie akzeptieren es als die Lebensgrundlage, als die Welt von Schule, Gesundheitswesen, Erwerbswelt, indem sie sich um ihren Erfolg mühen. Sie akzeptieren das Recht in der Spekulation darauf, dass sie unter diesem Recht ihren Erfolg machen. Und weil dieser Erfolg sich oftmals gar nicht oder nur unzureichend einstellt, schließen Leute daraus umgekehrt, wenn der Nutzen, dessen wegen ich das Recht akzeptiert habe, sich nicht einstellt, dann muss es daher kommen, dass das Recht dieser seiner eigenen Bestimmung entgegengestanden ist, dass es von sich selber und der ihm zugedachten Bestimmung abgewichen ist, also Unrecht geworden ist. Damit kommt die Kategorie der Ungerechtigkeit in die Welt, weil der Mensch, der das Recht akzeptiert, in der Erwartung, dass sich so sein Nutzen einstellen möge, von der Gleichung von Recht und Nutzen ausgeht. Es müsste eigentlich beides zum Zug kommen. Das Recht müsste den Nutzen einschließen und wo es ausbleibt, schließe ich auf Ungerechtigkeit. Es ist merkwürdig, was diese Kategorie für einen schillernden Inhalt hat. Das schafft jeder, der entlassen wird, zu sagen, das ist ungerecht, dass ausgerechnet ich entlassen werde. Wäre der Inhalt dieser Ungerechtigkeit, dieses Unrechts, das ihm widerfährt, ein Verstoß gegen einen wirklichen Paragraphen des Strafgesetzbuches, dann wäre diese Entlassung ein Verbrechen und der Mann würde mit einem Anwalt zum Gericht gehen und die Sache wäre geregelt. So versteht aber keiner seine Beschwerde von der Ungerechtigkeit, dass wirklich ein niedergelegter Paragraph des Strafgesetzbuches gebrochen worden ist durch seine Entlassung. Das liegt gar nicht vor. Entlassung ist kein Verbrechen in unserer Gesellschaft. Dennoch wirft er seinen Gedanken nicht weg. Er pocht drauf, dass diese Ungerechtigkeit vorliegt, auch wenn gar kein wirklicher Paragraph verletzt worden ist, weil eines doch verletzt worden ist. Was denn? Nicht das Recht, sondern seine Vorstellung vom Recht, die er sich gemacht hat, dass ein ihm zu billigendes Recht seinen eigenen Nutzen einschließen möge. Diese verkehrte Vorstellung, die aus der Herrschaft des Rechts, das die Menschen gleich behandelt, die um ihren Erfolg ringen, diese Vorstellung, die es da wirklich gibt, die ist die Quelle für die allgegenwärtige Beschwerde der Ungerechtigkeit. Und so viele geschädigte Interessen vorliegen, so viele widerstreitende Maßstäbe der Gerechtigkeit gibt es. Für die einen ist gleicher Steuersatz auf gleiche Einkommen gerecht. Kinderreiche finden das total ungerecht. Die pochen auf ungleiche Steuersätze auf gleiches Einkommen, weil sie ja noch Kinder haben. Steuerzahlende Mieter haben mal die Eigenheimzulage für Häuslebauer total ungerecht gefunden. Sie bauen ja kein Haus, sie haben ja nichts davon. Häuslebauer fanden es total ungerecht, dass diese Eigenheimzulage gestrichen worden ist. Sie hatten ja jetzt eine Baustelle vor der Tür und einen Kredit zu bezahlen. Nichtraucher fänden einen Krankenkassenzuschlag für Raucher total gerecht, die mit ihrer Teerlunge Kosten machen. Raucher fänden so einen Zuschlag total ungerecht, weil Raucherbeine ja auch früher abtreten. Und so merkt man, ist aus dem jeweiligen Interesse der Maßstab der Gerechtigkeit generiert, erzeugt, mit dem man fordernd tätig wird. Und weil die Interessen so disparat sind, sich so ausschließen, sind eben auch die Maßstäbe der Gerechtigkeit einander ausschließen. Das mal, um den Eingang von heute Abend einzulösen. Ja, Gerechtigkeit ist beliebt, so pocht man auf einen Vorteil. Sie ist völlig flexibel, weil sie geschnitzt, gebildet wird, nach dem jeweiligen Interesse, das sich beschädigt sieht. Und sie führt nie zu Harmonie und Eintracht, weil gegensätzliche Interessen ihren jeweiligen Maßstab der Gerechtigkeit aus ihrem Interesse hervorbringen, sodass sich die Gerechtigkeitsmaßstäbe genauso über Kreuz liegen wie die Interessen. Ja, das gibt es als Seufzer in der Gesellschaft. Eine gerechte Steuerreform ist nicht einfach und eine einfache Steuerreform ist nicht gerecht. Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Gleich bitte, ich bin sofort fertig. Ich habe nämlich nur noch eine Bemerkung anzubringen und dann möchte ich schließen. Gerechtigkeit taugt nicht nur nichts fürs Interesse. Sie taugt auch nicht dazu, Harmonie zu stiften. Am Ende landet nämlich der Gerechte auch noch beim Aufruf zur Gewalt. Warum? Wenn Gerechtigkeit, dieses Prinzip, angeblich Erfolg verwirkt, dann, so schließt jemand weiter, muss sein Misserfolg, den er erleidet, aus einer Verletzung dieser Regel herrühren. Die Verletzung kann geschehen durch schlechtes Regieren von politischen Figuren, die man anprangert, oder durch fremde Interessen, die man ebenfalls an den Pranger stellt, wie die Reichen, die ihren Geldkoffer über die Schweiz tragen, in die Schweiz hinübertragen und keine Steuern zahlen. Oder die Schwarzarbeiter, die ihr Hartz-IV-Salär am Bau aufbessern und dem Staat seine Sozialbeiträge vorenthalten. Gegen solche Figuren fordert der Gerechte eine harte Hand. Gewalt gegen andere. denen soll ein Vorteil genommen werden. Und da merkt man, ein eigener materieller Vorteil ist bei diesem Sinn für Gerechtigkeit gar nicht die Triebfeder. Die, die jetzt Gerechtigkeit schreien, gegen die Schwarzarbeiter oder gegen die Steuerflüchtlinge, die wollen gar nicht ihre eigene materielle Lage bessern oder ein Opfer abwehren, sondern die wollen die Opfer honoriert kriegen, die sie selber auf sich genommen haben. Und zwar honoriert kriegen durch die harte Hand des Staates gegen andere, die sich daneben benehmen. Und jetzt weiß man, warum die Figur, mit der ich heute Abend begonnen habe, Justitia, nicht nur blind ist, die hat eine Augenbinde, sondern auch noch bewaffnet ist, die hat ein Schwert. Und wer Nachbarn hat, der weiß, wovon ich rede. Damit mache ich Schluss. Hier gab es ja gleich eine Intervention.